Herr Holthoff-Förtner, danke schön. Wie sehr ich mich freue, hier zu sein, bei Ihnen und mit Ihnen zu sein und Ihnen ein wenig erzählen zu können von einem Land, dem ich hoffnungslos romantisch verfallen bin. Vor Ihnen steht also ein Mensch, der, was Russland betrifft, ebenso romantisch wie optimistisch bleibt. Die Nähe zu einem Land zu erhalten, dessen Menschen ich verehre, die mir in ihrem Leben großen Respekt abverlangen, in einem Leben, das sich in den vergangenen Jahrzehnten oft von einem Tag auf den anderen völlig auf den Kopf gestellt hat, Leben, die sich neu erfinden mussten, unter komplizierten und schwierigen Bedingungen und Menschen, die dann doch, sagen, immer ihrem Tagwerk nachgegangen sind, geduldig und mit einem gewissen Stolz. Und Menschen, die mich, meine Kollegen, in den vergangenen 25 Jahren in ihre Häuser gelassen haben und uns geholfen haben, Russland ein wenig besser zu verstehen. Vor Ihnen steht also heute Abend in gewisser Weise eine Russlandversteherin. Wobei dieses Wort ja so einen ganz negativen Beigeschmack bekommen hat in den letzten beiden Jahren. Russlandversteher, Russlandversteherin, sind das nicht diejenigen, die dem russischen Präsidenten das Wort reden, die eine völkerrechtswidrige Annexion eines Teils eines anderen Staates schönreden wollen? Nein, ich denke, Russlandversteher sollen die sein, die sich bemühen, ein Land zu erklären aus seiner Geschichte und seiner Entwicklung heraus und die sich bemühen, den Menschen dort nahe zu bleiben. In diesem Sinne möchte ich mich Ihnen gerne als Russlandversteherin andienen heute Abend und mich mit Ihnen auf eine kleine Zeitreise begeben, eine Expedition auch, in ein Land, von dem wir glauben, dass wir es vielleicht kennen, von dem wir eine Vorstellung haben, dass es in Wahrheit aber ein fremdes Land ist. In den vergangenen 25 Jahren, dies nur zu dem, was ich in Russland so alles gemacht habe, habe ich das Land bereisen können, in der privilegierten Position einer Journalistin, wie glaube ich sonst nur wenige. Ich war in den Überresten der Lager des Gulag im sibirischen Kolyma, auf der Straße des Todes, dort, wo die Lager noch standen, große Haufen von Schuhen und Arbeitswerkzeug und Briefe der Gefangenen. Ich war bei Präsident Jelzin im Kreml. Jelzin wollte einen Walzer mit mir tanzen. Ich war in den Konfliktgebieten im Süden des Landes, wurde mit einem Hubschrauber abgeschossen, habe es überlebt, wie Sie sehen. Ich war in Petersburg auf Recherchen mit der Petersburger Polizei im Kampf gegen die Mafia, gegen das große organisierte Verbrechen. Wir mussten den Leihwagen, den wir brauchten, zur Verfügung stellen, weil die Petersburger Polizei zum damaligen Zeitpunkt weder Benzin noch überhaupt irgendein Gefährt hatte, mit dem sie auf Verbrecherjagd gehen konnten. Und wir also unser Auto zur Verfügung stellten und ich meine Fahrdienste. In diesem Zusammenhang habe ich damals in der Petersburger Stadtverwaltung auch einen jungen, schüchternen Mann, scheinbar schüchternen Mann kennengelernt, der nicht verraten hat, wie hervorragend Deutsch er spricht. Er arbeitete in der Stadtverwaltung, war zuständig für das Komitee für Außenwirtschaftsbeziehungen. Wladimir Putin hieß dieser junge Mann. Ich war, weil ich erleben wollte, wie es sich anfühlt, wenn die Welt untergeht, im Block 4 des Atomkraftwerks von Tschernobyl. Es war eine meiner größeren jugendlichen Dummheiten, für die ich mich auch nur heute noch entschuldigen kann. In diesem Block, wo das Beton und das Metall geschmolzen war und man sich vorstellen konnte, wie das Ende der Welt aussieht. Und so weiter und so weiter. Auf diese Reise möchte ich Sie also mitnehmen, eine Zeitreise, eine Expedition auch in die Maschinenräume der Macht. Ich möchte Sie gerne bekannt machen, ein klein bisschen mit Michail Gorbatschow und Wladimir Putin, mit anderen Menschen im Kreml. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam versuchen, Russland ein bisschen näher zu kommen. Und wir müssen beginnen mit der großen Zeitenwende 1989. Die meisten von uns werden es erinnern. Die Mauer fällt, die Frage der deutschen Wiedervereinigung steht. Unter welchen Bedingungen, in welchem System soll dieses Deutschland wiedervereinigt werden? Und gibt es da nicht noch ein großes, mächtiges Reich? Schwankend schon, aber immer noch eine atomare Supermacht, die Sowjetunion. Die hat einen Präsidenten, Michail Sergejewitsch Gorbatschow, eigentlich ein typischer Sowjetmensch, ein Apparatschik, einer, der nie was anderes kannte als Karriere in der Partei. Und der doch, weil er sein Land reformieren wollte und weil er dieses Land, die Sowjetunion, an Europa heranführen wollte, sich selbst und sein Land Europa öffnete. Er war so etwas wie ein pragmatischer Träumer, so würde ich ihn bezeichnen, der wusste, wie schwierig es um sein eigenes Land bestellt ist, der große Hoffnung in die Politiker des Westens setzte, vor allen Dingen in die Deutschen, Kanzler Helmut Kohl. Und so wurde die deutsche Frage, die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands in der NATO, ja oder nein? Sie wurde zu einem der größeren Streitpunkte in der Auseinandersetzung zwischen dem heutigen Russland auch und dem Westen. Und wenn ich vom Westen spreche, meine ich damit die Europäische Union und die Vereinigten Staaten als ein großes politisches und grundsätzliches Wertekonstrukt. Kaum etwas hat so sehr dazu beigetragen, das Klima dann nachhaltig zu vergiften zwischen dem Westen und Russland, wie diese deutsche Frage. Was ist damals also wirklich passiert, damals in dieser Zeitenwende? Wer hat wem wann was versprochen? Haben die Amerikaner oder hat der Westen Gorbatschow über den Tisch gezogen? Haben wir ihn verraten? Oder sind da möglicherweise ganz andere Dinge passiert? Erst in den letzten Jahren haben wir Einblick bekommen in Dokumente aus Archiven. Wir haben Zeitzeugen und andere Quellen, die wir studieren können, Zeitzeugen, die wir befragen können. Und so zeichnet sich heute folgendes Bild. Die USA mit dem damaligen Präsidenten Bush sahen sich sehr wohl als Sieger in diesem Kalten Krieg. Die Sowjetunion und auch Michail Gorbatschow schienen ihnen so als Verlierer der Geschichte. Für die Amerikaner war es klar, Deutschland wird wiedervereinigt werden, und zwar in der NATO. So sagte es Bush in einem Treffen mit Kanzler Kohl, ich glaube es war im Februar 1990, zum Teufel damit, sagte er, wir haben die Oberhand gewonnen und nicht die, also die in der Sowjetunion, sie haben uns keine Bedingungen zu diktieren. Die Wiedervereinigung Deutschlands in der NATO passierte in Wahrheit innerhalb weniger Monate. Bis heute scheint es ein Wunder, dass es erstens so schnell ging und zweitens ohne wirklich große Friktionen ging. Und es hat weniger mit dem Siegesgefühl der Vereinigten Staaten zu tun damals, als vielmehr mit der pragmatischen Erkenntnis Michail Gorbatschows, dass er wahrscheinlich keine andere Wahl hatte, wenn er nicht Gewalt und einen blutigen Konflikt riskieren würde. Und auch mit seiner sehr pragmatischen oder auch mit seiner Hoffnung darauf, dass der Westen, allen voran natürlich die Deutschen, dass sie sein Entgegenkommen honorieren würden, und zwar mit dauerhafter wirtschaftlicher und politischer Hilfe. Denn das war ja Gorbatschows Vision, das gemeinsame europäische Haus. Russland sollte seinen verdienten Platz in diesem gemeinsamen europäischen Haus bekommen. Ein Haus, das sich gründen würde auf den, wie er das selber immer sagte, allgemeinmenschlichen Werten. Er wollte sein Land auf den Weg Richtung Europa bringen und stimmte in einer bis heute für die allermeisten nicht nachvollziehbaren Eingebung offenbar, stimmte er der Wiedervereinigung Deutschlands in der NATO zu. Es war auf dem Gipfel in Washington im Mai 1990. Damals sagte er, Politik ist die Suche des Möglichen in der Sphäre des Ungewöhnlichen. Und in diese Sphäre des Ungewöhnlichen hatte sich Gorbatschow damals begeben, als er der Wiedervereinigung zustimmte. Hatte der Westen Russland dem Kreml versprochen, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnen würde? Das, was dann später zu einem großen Streitpunkt wurde, und zwar bis heute ein großer Streitpunkt ist. Die Dokumente geben das nicht her. Es gab Andeutungen, halbe Zusicherungen des Bundeskanzlers Kohl, des amerikanischen Außenministers, des damaligen deutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher, aber keine festen Versprechungen und schon gar nichts, was man in irgendeiner Form schriftlich fixiert hätte. Also irgendwie sollte die NATO nicht weiter nach Osten, aber vertragliche Zusicherungen, die gab es nicht. Michail Gorbatschow hat sich auch aufgrund großer wirtschaftlicher Not auf das Wort des Westens und diese Versprechen verlassen müssen. Vielleicht wollte er sich auch darauf verlassen. Die Enttäuschung war groß, auch wenn er sich das selbst nie hat anmerken lassen. Denn wo wurde er respektiert? Wo empfing man ihn als Lieblingsrusse der Deutschen? Hier im Westen, nicht in seinem eigenen Land. In seinem eigenen Land wurde er sehr schnell und für lange Zeit zum Verräter, faktisch zu einer Persona non grata. Das zeigt, wie tief die Verletzung, wie tief vielleicht das Missverständnis oder wie groß das Missverständnis mir schon damals gewesen ist. Denn was wir im Westen ein wenig siegestrunken und glücklich über das Ende des Kalten Krieges, Sie erinnern sich, über das Ende der Geschichte, von nun an wird Demokratie überall herrschen, was wir nicht verstanden haben, vielleicht nicht verstehen wollten, war, dass die Sowjetunion bzw. das, was dann von ihr übrig blieb, Russland, ganz woanders waren. Sie waren ganz woanders in der Zeit, ganz woanders in ihrem Selbstverständnis. Sie waren damals schon, und sie sind es bis heute, gefangen in der Vergangenheit, in den Widersprüchen ihrer Geschichte, in den Traumata, den nicht aufgearbeiteten Traumata ihrer Geschichte, in dem, was man so flapsig postimperialer Schmerz nennt, den auch andere ehemalige Imperien, Großbritannien, Frankreich, erlebt haben und Jahrzehnte brauchten, bis sie sich davon befreien konnten. In diesem Zustand war Russland gefangen, schon damals. Und Russland ist eigentlich immer weiter zurückmarschiert in diese Vergangenheit, in eine vermeintlich große Vergangenheit, die Vergangenheit eines Imperiums, die Vergangenheit eines Landes mit angeblich besonderer historischer Mission. Moskau, das dritte Rom, so bezeichnete es sich. Die große heilige Allianz, der mächtige Zar im 19. Jahrhundert. Später dann Moskau, Hauptstadt der kommunistischen, Zentrum der kommunistischen Internationale. Noch später dann Russland als Zentrum eines Eurasiens, was immer das sein mag. Immer mit dem Anspruch der Dominanz und der besonderen und außergewöhnlichen Position, Lage in der Welt. Zugleich ein Land, das sehr verletzlich war, weil es kaum feste Grenzen hat. Vor allen Dingen nach Westen. Ein Land, das sich Stärke suchte, indem es Einflusszonen definierte, Pufferzonen, große Gebiete, die später zu Aufmarschgebieten der Armeen wurden, um es mit der deutschen russischen Zarin Katharina der Großen zu sagen: Ich verteidige meine Grenzen, indem ich sie erweitere. Ein verletzliches Land also. Ein Land und Menschen, die eigentlich immer nur in zwei Kategorien denken konnten. In der Kategorie des großen Sieges und des Heldentums oder der endgültigen Niederlage. Es ist das, was viele Politiker später bei Wladimir Putin festgestellt haben, dass er wahrscheinlich ein Nullsummenspieler ist. Einer, der nur in Ja oder Nein denkt, in Wir oder Die, in Sieg oder Niederlage. So meanderte Russland schon in den 90er Jahren irgendwo dazwischen. Irgendwie zu Europa gehörend, sich an Europa anlehnend, Europäer, europäische Werte, die Kultur, die sauberen Städte, die disziplinierten Deutschen bewundernd und doch irgendwie nicht richtig dazugehören, weil man glaubte, Russland sei sowieso anders auf einem eigenen historischen Weg, einer eigenen russischen Welt. Identifikation mit einem Gemeinwesen wurde in Russland bis heute eigentlich nicht durch die Aufarbeitung von Geschichte, die Auseinandersetzung von Geschichte, schmerzlich genug, wir Deutschen erinnern es aus unserer eigenen Geschichte, geschaffen, sondern durch den Griff in die Vergangenheit, die großen Heldentaten der Vergangenheit und schließlich bis heute der große Sieg im Zweiten Weltkrieg, der in Russland nicht Zweiter Weltkrieg, sondern Großer Vaterländischer Krieg heißt und am 9. Mai begangen wird. Sie haben es in den Fernsehbildern vor wenigen Tagen gesehen, wieder mit großen Militärparaden und einem sehr trotzigen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein. All das, diese Vergangenheit, wurde nie wirklich hinterfragt. Und so blieben die Menschen Menschen mit roten Seelen. Ich zitiere die Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch, die das in ihrem Buch irgendwie so beeindruckend mir aufgeschrieben hat. Um das Aufbau eines neuen Regelwerkes, gar um etwas, was man mit Westen, mit Modernisierung oder Demokratisierung vergleichen konnte, ging es eigentlich so richtig nie. Und es gab ein Symbol vielleicht für diese Entwicklung. Es war ein junger KGB-Offizier, der schon als Kind davon geträumt hatte, Spion zu werden. Und als 16-Jähriger, als Jugendlicher, im damaligen noch Leningrad, heute Petersburg, an die Tür des sogenannten Großen Hauses klopfte. Das war die KGB-Zentrale der Stadt. Ein furchterregendes Haus. Denn dort waren Menschen tausendfach verschwunden. In den 30er Jahren und unter Stalins Terror. Er aber wollte da unbedingt hinein und klopfte an und sagte der Wache, er wolle gerne, KGB-Offizier, wolle gerne Spion werden. Das war Wladimir Putin. Das KGB schickte ihn wieder nach Hause und sagte ihm, lern was Anständiges. Dann kannst du dich wieder bewerben. Er studierte Jura eigens, um sich neu bewerben zu können und wurde aufgenommen und ausgebildet. Und dann nach Deutschland versetzt, in die DDR, nach Dresden. Nicht gerade, sagen, der super Job für einen anständigen KGB-Spion, aber als erste Karrierestufe, als erste Karrierestation, weiß Gott auch nicht schlecht. Und dieser junge Mann, der nichts anderes wollte, sagen, als sein Vaterland in seiner Funktion als KGB-Offizier und Spion zu verteidigen, der stand am 6. Dezember 1989 vor der KGB-Residentur in Dresden, vor ihm eine Gruppe von ungefähr 50 ziemlich aufgebrachten deutschen Bürgerrechtlern, die Zutritt zu dem Archiv, zu den Karteikästen der KGB-Residentur in Dresden erlangen wollten. Wladimir Putin stand dort ganz alleine, er gab sich als Dolmetscher aus, hatte noch einen jungen Wachsoldaten dort irgendwo vor der Tür und bequatschte die Menge so lange, bis sie sich dann zerlief und Putin die Zeit nutzen konnte, die Dokumente im Ofen zu verbrennen, bis der explodierte, wie er in einer Biografie mal erzählen ließ. Die für ihn einschneidende Erfahrung damals war, dass ihm niemand zur Hilfe kam. Er hatte sowohl bei der Militärkommandatur der Roten Armee, der sowjetischen Streitkräfte in der DDR, angerufen und selbst in Moskau um Hilfe gebeten und aus Moskau schweigen und kein russischer Soldat eilte ihm zu Hilfe. Das war so, er erzählte das öfter, dass dies für ihn sagen, das ein einschneidendes Erlebnis war, dass all das, wofür er und seine Landsleute dann gekämpft hatten, wofür sie gelebt hatten, dass das von denen da oben im Kreml, dass das von denen einfach so leichtfertig nicht nur aufs Spiel gesetzt wurde, sondern aufgegeben und verraten wurde. Und er schwor sich damals, dass ihm so etwas nie wieder passieren würde. Und so kam er dann aus der DDR zurück nach Leningrad, St. Petersburg, im Gepäck eine Waschmaschine, die ihm Nachbarn aus Dresden geschenkt hat, eine gebrauchte Waschmaschine. Und er wurde das, was man in dieser Geheimdienstwelt aktive Reserve nennt. Er verdingte sich an seiner ehemaligen Universität, lernte dort, ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, lernte dort nochmal seinen ehemaligen Juraprofessor neu kennen, der damals der Bürgermeister der aufstrebenden Stadt St. Petersburg war und der, wissend um seine Vergangenheit und wissend um seine deutschen Sprachkenntnisse und um möglicherweise das Netzwerk, das dieser junge KGB-Offizier sich geschaffen hatte, er nannte ihn zum Beauftragten für die Außenbeziehungen der Stadtverwaltung, der St. Petersburger Stadtverwaltung. Und so begann der Aufstieg des Wladimir Wladimirowitsch Putin zum Präsidenten der Russischen Föderation. Es war eine chaotische Zeit einerseits. Die Wirtschaft brach zusammen. Schlangen, selbst nach dem Allernötigsten. Viele Menschen fühlten sich an die Zeit kurz nach dem Krieg erinnert, als es nichts gab. Lebensmittel wurden aus der NATO-Reserve und aus EU-Butterbergen irgendwie geliefert, um den Menschen irgendwie ein bisschen Perspektive zu geben. Auf der einen Seite also das Chaos, auf der anderen Seite aber blieben die alten Strukturen aus Partei und Geheimdienst und Verwaltung, die blieben erhalten. Sie definierten sich nur neu und zum Teil privatisierten sie sich und wurden kapitalistisch. Dies war das System, in dem sich Wladimir Putin gut bewegen konnte. Und so entwickelte sich in den 90er Jahren, die Gründungsmannschaft dessen, was wir heute als Russland GmbH bezeichnen. Eine kleine Gruppe, einander sehr loyal und sehr geschäftlich verbundener Menschen, die sich mehr und mehr mit Putins Aufstieg mehr und mehr sagen um Wladimir Putin herum formierten. Menschen aus ehemaligen wissenschaftlichen Instituten, ehemalige Offiziere des KGB, auch der ein oder andere sogenannte liberale Wirtschaftsreformer, der Ideen hatte, wie man Russland ökonomisch modernisieren könnte. Ein paar Namen waren darunter, die uns heute immer wieder auffallen. Ein Physiker und Gründer einer Bank, Bankrasia, namens Juri Kowalczuk zum Beispiel. Ein alter Bekannter von Wladimir Putin, ein Mann namens Juri Schamalow, dessen Sohn der Schwiegersohn von Wladimir Putin wurde und innerhalb weniger Jahre nach der Hochzeit zu einem der reichsten Männer Russlands geworden ist. Auch ein Cellist, Sergei Raldugin. Sie haben seinen Namen gehört in den letzten Wochen. Er tauchte auf in den Panama Papers. 2 Milliarden oder 3 Milliarden Dollar gegenüber die Konten dieser Firmen. Es heißt, Raldugin habe damit nur kostbare historische Musikinstrumente gekauft. Zum Gründungskapital dieser Russland AG oder dieser Russland GmbH gehörten 3 Dinge. Und sie gelten bis heute und sie sind wichtig, um das System zu verstehen, das Substrat, auf das sich die Macht in diesem Land gründet. Zum Ersten Loyalität, absolute Loyalität. Zum Zweiten die Bereitschaft, der Wille und die finanziellen Ressourcen, die Hebel der Macht zu bedienen. Es ging nicht um Demokratisierung oder um eine wirkliche gesellschaftliche oder soziale Modernisierung, sondern es ging darum, die Hebel der Macht zu erobern und zu bedienen, um den starken Staat wirklich stark werden und sein zu lassen. Das Dritte, was diese Männer einte und wohl bis heute eint, ist ein merkwürdiges Misstrauen gegenüber dem Westen, vor allen Dingen den Vereinigten Staaten. Den einen oder anderen mag das mit der Sozialisation zu tun haben, die man als junger Mensch hat, wenn man in einem Geheimdienst irgendwie groß wird. Mag ein Teil der Erklärung sein. Für die anderen mag es, Russlands Außergewöhnlichkeit sein, auf der sie bestehen, die vom Westen angeblich untergraben wird. Für die Dritten mag es wirklich das Gefühl sein, von der NATO, die immer weiter nach Osten vorgerückt ist, doch wirklich eingekreist gewesen zu sein. Und der Westen, auch das muss man sagen, gab diesen Männern und vielen Menschen in Russland jede Menge Gründe, misstrauisch zu sein. Der Einsatz der NATO in Kosovo, im Kosovo, die Bombardierung Belgrads, für Putin eines der Schlüsselerlebnisse, über das er immer wieder gesprochen hat. Der amerikanische Präsident irgendwie George Bush und sein Vize und ihre Freedom Agenda, Menschenrechte, Freiheit, Demokratie überall in der Welt, selbstverständlich zu amerikanischen Bedingungen. Es war eine Tragödie, übrigens am wenigsten für Russland, sondern vor allen Dingen für die Menschen im Irak, im Nahen Osten und auch, wir denken an Guantanamo, für die Menschen in Amerika selbst. Diese drei Punkte, die das Gemeinwesen und die Gemeinsamkeit, sagen, dieser kleinen Gruppe von Männern irgendwie ausmachten, die begann, diese Entwicklung begann in den 90er Jahren und zog sich und zieht sich bis heute. Wladimir Putin, so hat es einmal einer der Männer erzählt, die mit ihm lange gearbeitet haben. Er war einer seiner sogenannten Polittechnologen im Westen. Also bei uns würde man sagen, das war einer, der hat Marketing und Polit-PR gemacht. Also dieser Polittechnologe, er sagte, Wladimir Putin gehörte einer Generation von Menschen an oder von Russen an, die auf der Suche nach einer gewissen Revanche waren. Sie wollten die Sowjetunion nicht wiederherstellen. Das war ausgeschlossen. Darum ging es auch gar nicht. Sondern sie wollten, sagen, Russland seinen historisch gegebenen Platz als starke und dem Westen, vor allen Dingen den Amerikanern, ebenbürtige Großmacht wiederherstellen. Als Wladimir Putin Präsident wurde, versuchte er es mit zwei Dingen. Zum einen mit dem, was sich in seiner Millenniumsbotschaft äußerte, kurz nachdem er zum Präsidenten ernannt worden war. Wladimir Putin wurde nicht gewählt zum Präsidenten. Er wurde von seinem Vorgänger Boris Jelzin ernannt. Und erst später, Monate später, nachdem auch schon Medien unter einer gewissen Kontrolle waren, dann sagen, im Nachklapp sozusagen demokratisch bestätigt. Die Millenniumsbotschaft, mit der Wladimir Putin auftrat, war: Russland muss wieder ein starker Staat werden. Wir erreichen das durch wirtschaftliche Stabilisierung, durch ein wirtschaftliches Reformprogramm, das zwei Dinge beinhaltet. Zum einen, wir senken die Steuern und damit geben wir all denen, die ihr Geld unterm Kopfkissen hatten oder ins Ausland geschafft hatten, geben wir die Möglichkeit, sich zu legalisieren. Und zum Zweiten, wir bezahlen unsere Auslandsschulden zurück und das tun wir so schnell wir irgendwie können, damit wir unabhängig werden, damit wir nicht mehr vom Westen abhängig sind. Und Russland hat dies getan in einer großartigen und beeindruckenden Leistungen, seine Schulden zurückgezahlt, früher als erwartet. All dies trug zu dem Wirtschaftswunder bei, zu dem putinschen Wirtschaftswunder, das wir in den sogenannten Nullerjahren in Russland erleben konnten. Und das die Menschen und das viele Menschen zu Fans von Wladimir Putin machte. Denn der Deal war ganz einfach. Wirtschaftliche Stabilisierung, steigende Einkommen, aber man mischt sich politisch nicht ein und überlässt das politische Geschäft denen, die es ja ohnehin am allerbesten wissen, nämlich, sagen, den Männern im Kreml. Der zweite Pfeiler, sagen, des Putinismus, wenn man das so nennen will, der sich dann entwickelte, den konnte man nachlesen in einem Dokument, das sich ganz trocken Dokument zur Reform der Administration des Präsidenten der Russischen Föderation, wie nannte. Dort aber stand aufgeschrieben, dass man die politische Kontrolle im Land erreichen soll, die politische Kontrolle durch Parteien, die man kontrolliert, und vor allen Dingen durch die wichtigen Medien, die man unter Kontrolle bringt, nämlich vor allen Dingen das Fernsehen, das Staatsfernsehen. Und so wuchsen ganz schnell die Säulen eines Systems, das die Wissenschaftler hybrides System nennen, und wir bis heute ja manchmal Schwierigkeiten haben, das zu definieren. Was ist es da eigentlich in Russland? Ist es ein autoritäres System? Ist es eine nicht fertige Demokratie? Ist es repressiv? Was ist es eigentlich? Es ist, das ist die beste Antwort, die ich Ihnen geben kann, es ist ein Mischmasch, eine Mischform. Ein hybrides System. Die Russen haben selbst sozusagen einen Begriff dafür gefunden, die gelenkte Demokratie. Was beinhaltete das? Es beinhaltete nicht wirkliche politische Modernisierung. Es beinhaltete nicht den Aufbau eines Rechtsstaats. Es beinhaltete sehr wohl Legitimation des Systems durch Wahlen, durch die Existenz von Parteien. Darauf legt Wladimir Putin bis heute Wert, dass alles per Sakonu gehen muss, nach dem Gesetz. Legitimation durch Terror ist keine Option mehr in Russland. Aber Legitimation durch, sagen wir mal, gelenkte und im Zweifel auch manipulierte Wahlen. Kritische Medien haben durchaus Existenzberechtigung, solange sie erstens ganz klein sind und solange sie zweitens sagen, in einem gewissen Rahmen agieren. Sind sie auch immer sagen, Ventil für gewisse Unzufriedenheit, und sie sind auch immer ein Seismograph für bestimmte Entwicklungen, für Probleme, die sich vielleicht auftun. Das System beruht auf der Verstaatlichung der Schlüsselindustrien, vor allen Dingen natürlich der Rohstoffindustrien, die geleitet und gelenkt werden von sogenannten Putin-Oligarchen, die dem System und dem Herrscher dieses Systems zu dienen haben. Wenn es also darum geht, alle Olympiade in Sotschi zu organisieren, dafür Staatsaufträge zu bekommen, Milliarden und Milliarden, dann müssen diese Staatsaufträge von Putin-Oligarchen erledigt werden. Das ist nicht immer spaßig. Denn der Preis dafür, dass man sehr viel Geld verdienen kann in diesem System, ist die Loyalität zu dem, der die Aufträge erteilt. Wenn es jetzt darum geht, eine Brücke zu bauen vom russischen Festland hinüber auf die Halbinsel Krim. Ein Unterfangen, an dem sich schon seit Jahrzehnten Architekten und Planer die Zähne ausgebissen haben, weil es offen eine sehr komplizierte, sehr sumpfige Landschaft dort ist. Wenn es jetzt darum geht, aus politischen Gründen diese Brücke zu bauen, mindestens 3 Milliarden soll sie kosten, dann muss sich einer der Putin-Oligarchen finden, der diesen Auftrag erledigt. Und er muss ihn erfolgreich erledigen. So sagte es Putin, als er zur Einweihung der Baustelle auf die Krim fuhr. Ich muss jemanden haben, den ich im Zweifel hängen kann, wenn es nicht funktioniert. Das meinte er spaßig. Also ein hybrides, sagen, politisches und ökonomisches System, das durch das vermeintliche Wirtschaftswunder in den Nullerjahren, in denen es den Menschen wirklich viel besser erging als früher, in denen die Einkommen stiegen, in denen die Menschen ihre Datschen bauen konnten, in denen sie ein bisschen Geld sparen konnten, ein paar Rücklagen bilden konnten für das Alter, in denen IKEA eröffnete und Auchan und Metro und so viele deutsche Unternehmen Konsumgüter irgendwie nach Russland schafften. All das kann nur funktionieren in einer so rohstofflastigen Wirtschaft, solange die Rohstoffpreise hoch sind, vor allen Dingen die Öl- und Gaspreise. Das waren sie in den Nullerjahren. Sie waren hoch und sie stiegen. Und die Produktion von Öl und Gas stieg und stieg und stieg. Und das Geld irgendwie floss nur so nach Moskau. Und die teuersten Designerklamotten, die konnte man in Moskau kaufen. Die besten Restaurants gab es in Moskau. Die tollsten Partys irgendwie gab es in Moskau. Und wenn es sie nicht in Moskau gab, dann gab es sie dort, sagen, wohin das Geld dann schnell floss, in die sicheren Häfen nach London oder an die Côte d'Azur. Sie alle kennen die. Sie alle kennen die Geschichten. Das Problem ist nur, irgendwann fällt der Ölpreis. Und dann zeigt sich, was sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Was durch die Sanktionen des Westens verstärkt, aber nicht verursacht worden ist, dass dieses Land in einer sogenannten Modernisierungsblockade feststeckt. Irgendwann geht es weder vor noch zurück. Die Wirtschaft kann sich nur modernisieren, reformieren, wenn sich einige entscheidende andere Dinge ändern. Eine Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel oder bestimmte gesellschaftliche Reformen. Wenn Menschen Stück für Stück Teilhabe bekommen, Verantwortung übernehmen können und müssen. Das alles ist in Russland heute leider nicht der Fall. Das Land steckt in dieser Modernisierungsblockade fest. Entscheidend für Erfolg oder Misserfolg ist und bleibt der Zugang zum Chasjain. Chasjain ist ein russisches Wort, gar nicht so einfach zu übersetzen. Es ist Chef, es ist der gütige Herr, es ist der gestrenge Aufseher, es ist irgendwie alles zugleich. Dieser Chasjain ist der russische Präsident und Erfolg wird garantiert dadurch, dass er Zugang gewährt und Projekte absegnet oder auch nicht absegnet. Es läuft das Gerücht, vielleicht ist es vom russischen Präsidenten oder von seinen PR-Leuten selbst initiiert, dass einer dieser großen Geschäftsmänner so froh war über den Zugang zu Putin, dass er den Weg von der Bürotür zum Schreibtisch des Präsidenten auf Knien zurückgelegt hat. Das System, mit dem wir es heute zu tun haben, ist ein misstrauisches System, an dessen Spitze ein misstrauischer Mann steht. Verstärkt wurde dieses Misstrauen durch die Ereignisse der Jahre 2011 und 2012. Sie erinnern sich vielleicht, auf einmal begannen da die jungen Menschen in Moskau, Facebook, andere Social Media, stellten die Verbindung her, die begannen zu demonstrieren gegen doch ziemlich dreist gefälschte Wahlen und irgendwann begannen sie zu demonstrieren gegen den russischen Präsidenten und gegen die Präsidentenwahl, denn es war klar, Putin würde sich wieder zur Präsidentenwahl stellen und das würde für viele Menschen bedeuten, irgendwie Putin für immer. Und in einer Mischung aus Tollkühnheit, romantischer Verzweiflung und wohl dem Optimismus, etwas verändern zu können, begannen sie zu demonstrieren. Das dauerte ein paar Wochen lang, es waren 10.000, die auf den Plätzen waren im kalten Winter. Demonstrationen wurden nach der Wahl von Wladimir Putin sehr schnell beendet. Friedliche Demonstranten, zum Teil zu mehreren Jahren Lagerhaft verurteilt. In diese Zeit fällt auch die Verurteilung der jungen Punkerin der sogenannten Pussy Riot Gruppe, die in einer Moskauer Kirche ein wirklich schlechtes Lied gesungen haben, aber mit einem wirklich guten Text. Das System reagierte also auf möglichen Widerstand oder auf möglichen Protest, indem es autoritärer und repressiver wurde. Eine Entwicklung, die bis heute anhält. Die Aufteilung der Gesellschaft in unsere und nicht unsere, in wir und die, in wir Russen und die Feinde. Feinde im Inneren, Feinde natürlich auch draußen, Feinde im Äußeren. Wir machen es fest an einigen Dingen, an dem Versuch, die anstehenden Parlamentswahlen bis ins letzte Detail zu planen und damit zu kontrollieren. Wir machen es fest an Gesetzen über Nichtregierungsorganisationen, die sich zum Teil als ausländische Agenten registrieren müssen, in dem Moment nämlich, in dem sie auch nur einen einzigen Dollar oder einen einzigen Euro an Unterstützung aus einem Land anders als Russland bekommen. Ausländische Agenten, das ist ein ziemlich gefährliches Wort in Russland. Das war zur Stalin-Zeit, bedeutete das eigentlich ein sicheres Todesurteil. Das klingt mit, wenn eine Organisation als ausländischer Agent bezeichnet wird. Und mittlerweile gibt es Listen von Organisationen, von Nichtregierungsorganisationen, die als möglich unerwünschte Organisationen jederzeit verboten werden können. Dazu gehört auch die tapfere kleine Organisation Memorial, die sich um die Aufarbeitung der Vergangenheit und des Stalin-Erbes bemüht. Der dritte Punkt, an dem wir es festmachen nach innen, ist massive Propaganda. Man muss es leider wirklich so sagen, vor allen Dingen über das Staatsfernsehen. Da wird eine Welt gezeichnet, in der alleine Russland als Festung der wahren Werte und der Zivilisation irgendwie stehen bleibt. Der Rest der Welt, auch wir und auch wir Deutschen, wir gehören zum dekadenten Europa, ansonsten werden wir von Flüchtlingen überrannt und Schweinefleisch wird schon verboten und die Menschen demonstrieren und das wird gezeigt, indem man Pegida-Demonstrationen überträgt. Diese Propaganda wirkt. Sie wirkt auch, weil sich jetzt so etwas entwickelt wie ein neuer kalter Krieg. Man muss es leider so sagen. Russland, sich auf einer angeblich historischen Mission befindet, endlich hat sich Russland von den Knien erhoben. So oft habe ich das gehört bei meinen letzten Reisen, schon nach der Annexion der Krim, dass ich Russland jetzt endlich von den Knien erhoben habe und sich nichts mehr sagen lasse. Und wie haben wir uns gestritten, meine Freunde und ich? So sehr, dass wir dachten, dass unsere Freundschaften zerbrechen. So sehr, dass wir richtig vereinbart haben und festgelegt haben, dass es bestimmte Themen gibt, über die wir jetzt in dieser Situation an diesem Tisch abends an der Datscha besser nicht mehr sprechen. Dazu gehörte die Ukraine, die USA und die Krim. Es ist eigentlich ein trauriger Befund. Ein Land, das sich angeblich von den Knien erhoben hat, aber doch so ein Koloss auf tönernen Füßen ist. Ein Land, das sich legitimiert oder das zu angeblicher Größe zurückfindet, indem es vorwärts in die Vergangenheit marschiert, ist ein Land, das so richtig seinen Platz in der Welt nicht finden kann oder mag. Es ist ein Land, vielleicht auch Menschen in einem Land, die vielleicht nicht gelernt haben, vielleicht nie lernen durften, in Frieden mit sich selbst und ihren Nachbarn. den anderen zu leben. Vielmehr macht sich breit, sagen die, eine halbe Ideologie, die russische Idee, die russische Welt, die russische Einzigartigkeit, Russland als Hüter der wahren konservativen Werte, so auch von Putin immer wieder beschrieben, das wahre Russentum gegen die Dekadenz der Europäer und gegen das scheinbar imperialistische Streben der Vereinigten Staaten. Putin ist dabei, sagen der mittlerweile ja wirklich schon, sagen der Retter Russlands. All das hat Folgen für Außenpolitik und damit für uns. Die geopolitische Katastrophe, von der Wladimir Putin sprach, das ist nun auch schon über 10 Jahre her, der Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, das ist etwas, an das viele Menschen in Russland mittlerweile glauben. Dass es nämlich dazu führte, dass die NATO immer weiter nach Osten vorrückte. Und viele von Ihnen werden sagen, ja, das tat sie doch auch. Und sie tat es ja auch. Sie rückte weiter nach Osten vor, fast sozusagen an die russischen Grenzen heran. Und es musste von einem Land, das sich in einer solchen Verfassung befindet, als Bedrohung gesehen werden. Das ist das, was wir im Westen vielleicht mit der NATO-Osterweiterung zu voreilig, was wir nicht richtig verstanden haben. Wir dachten doch, diese NATO-Osterweiterung und die Erweiterung der Europäischen Union Richtung Osten ist eigentlich eher ein Friedensprojekt. Es hilft, die Länder in Mittel- und Osteuropa politisch und ökonomisch zu stabilisieren. Und stabile Gesellschaften sind gut für Russland, denn sie würden Russland zum ersten Mal in seiner Geschichte, wir sprachen von der Verletzlichkeit in einem grenzlosen Raum, sie würden Russland zum ersten Mal in seiner Geschichte eine sichere Westgrenze geben. Das war von unserer Seite aus, von westlicher Seite aus, ein strategisches Missverständnis, es war eine gigantische Fehlkalkulation. Und wahr ist ja auch, dass Bush und Cheney mit ihrer Freedom Agenda, wir glaubten, dass sie Staaten wie die Ukraine und Georgien jetzt in die NATO reinstecken sollten. Obwohl Umfragen ergeben hatten, dass die Bevölkerung gar nicht so dolle dafür war damals. Die russischen Sicherheitsinteressen wurden sehr wohl berücksichtigt damals auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008. Es war der damalige französische Präsident Sarkozy und Kanzlerin Merkel, die Bush in die Schranken wiesen und das Projekt der Osterweiterung der NATO auf Ukraine und Georgien, also sozusagen direkt an die russischen Grenzen heran, damit ad acta legten bzw. für lange, lange Zeit auf Eis legten. Missverstanden haben wir auch, dass die Charta von Paris, die wir alle unter die alle europäischen Staaten inklusive der damaligen Sowjetunion unterzeichnet hatten, in dem es um das Selbstbestimmungsrecht der Völker und um die Souveränität der Völker ging, dass dies von vielen Menschen in Russland und auch von denen im Kreml nicht als Chance verstanden wurde, sondern als, wie es ein russischer Historiker einmal sagte, als Versailles in Samthandschuhen, also als ein Diktat des Westens. Auch die Modernisierungspartnerschaft, die die Deutschen ausriefen, ökonomische Unterstützung und mit Hilfe dieser ökonomischen Unterstützung Stück für Stück auch eine gesellschaftliche Modernisierung, auch das war ein Missverständnis, denn die Menschen in Russland verstanden darunter etwas ganz, ganz anderes als wir hier in Deutschland. Was sich vielmehr herausbildete, war Jalta als Konzept. Jalta, Sie erinnern sich, die Konferenz der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, Ende des Zweiten Weltkriegs, auf der Europa faktisch in Einflusszonen aufgeteilt wurde. Im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise und der Annexion der Krim hat Putin immer wieder von den Vorzügen der Ordnung von Jalta gesprochen, von der Stabilität, die die Ordnung von Jalta gebracht hat. Eine Stabilität der Einflusszonen, in denen man einander nicht in die Quere kommt. Das Problem ist nur, die Menschen in der Ukraine, die sahen das anders. Sie erhoben sich gegen ihre eigene, sagen korrupte Regierung, gegen einen ebenso korrupten wie unfähigen Präsidenten. Sie demonstrierten monatelang auf dem Maidan, Sie erinnern die Bilder, und schließlich trat die Regierung zurück, der Präsident wurde entmachtet und floh in den Osten der Ukraine, von dort aus an die Küste und wurde eingesammelt mit Hubschraubern, die der russische Militärgeheimdienst geschickt hatte. Und lebt seitdem im Exil irgendwo in Russland. Man munkelt mittlerweile, ist er in Moskau, in einem der besseren Stadtteile, in einem der besseren Häuser. Mit der Annexion der Krim, deren Pläne wahrscheinlich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren vorlagen, die Entscheidung aber wurde ziemlich kurzfristig getroffen nach all dem, was wir wissen. Mit der Annexion der Krim und diesem erklärt unerklärten Krieg im Osten der Ukraine demonstrierte Putin seine neue Macht, die Macht der Eskalationsdominanz, die er in der Ukraine bis heute hat. Putin zog, wenn man so will, noch einmal seine roten Linien. Und die Ukraine steckt irgendwie mittendrin. Nicht dort, nicht dort. Ukraine übersetzt heißt es Grenzland. Und das ist es auch heute noch. Und wir können, so Sie wollen gleich darüber sprechen, was wir tun können, beziehungsweise was wir eben nicht mehr tun können. Und Putin demonstrierte seine neue Macht ganz folgerichtig, auch in einer Region, in der die Vereinigten Staaten ein sicherheitspolitisches Vakuum geschaffen hatten, nämlich in Syrien. Seit Jahrzehnten gab es gute Beziehungen zwischen damals noch Sowjetunion und Russland und den arabischen Staaten, vor allen Dingen Syrien. Gute Kontakte, Geheimdienstkontakte, Militärkontakte. Und Putin stieß mit seiner für uns alle ja so überraschenden militärischen Intervention in Syrien, er stieß in dieses Vakuum vor, das die USA mit ihrer Politik oder Obama mit seiner Politik in dieser Region hinterlassen hatten. Die gängige Interpretation ist, Wladimir Putin zeigte damit, dass von nun an wieder mit Russland zu rechnen sein muss, auch auf weltpolitischer Bühne, dass ohne Russland nichts mehr geht in der Welt. Das ist richtig, aber es ist nur ein Teil der Erklärung. Der zweite Teil der Erklärung ist die Demonstration eines Gestaltungsanspruches, der auf der sogenannten Legitimität existierender Herrscher beruht. Farbenrevolutionen bringen, so ist die Überzeugung im Kreml, sie bringen Chaos, Blut und Bürgerkriege. Deswegen ist es richtig und wichtig, die jeweils legitimen Herrscher, Bashar al-Assad ist ein legitimer Herrscher in dieser Definition, zu unterstützen, im Zweifel auch militärisch, um eine neue Stabilität zu schaffen. So formulierte es einer meiner Moskauer Gesprächspartner in den vergangenen Monaten. Die Ukraine und Syrien haben gezeigt, dass es mit diesem dämlichen Werteexport des Westens, dass es jetzt endlich ein Ende hat. Das ist ernst zu nehmen. Und so finden wir uns also in einem Land, das sich zunehmend als Festung definiert, das nur noch zwischen Freund und Feind unterscheidet, in einem Land, das sich zunehmend radikal abkehrt vom Westen, von uns. Die jüngste Umfrage der Körperstiftung, die auch in Russland durchgeführt wurde, hat ergeben, dass 50% der Russen nicht mehr glauben, dass Russland zu Europa gehört. Ein signifikanter Anstieg in den vergangenen Jahren. Dass dieses Russland seinen eigenen Weg gehen muss, seiner eigenen historischen Mission folgen muss. Noch nie, so schrieb der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew vor einigen Wochen, noch nie habe ich einen großen Krieg als so nah und möglich empfinden müssen. Es ist ein Albtraum jede Nacht, schrieb er, über die Atmosphäre in seinem eigenen Land. Was bedeutet das also für uns? Sollen wir uns jetzt abkehren, irgendwie tausende NATO-Truppen schicken Richtung Osteuropa? Sollen wir Raketenschilde bauen, immer weiter bauen? Was sollen wir tun? Containment ja oder nein? Eindämmung ja oder nein? Meine Antwort, ich muss es gestehen, sie ist ein klein bisschen hilflos, aber ich versuche mich da irgendwie so durchzumuckeln. Meine Antwort würde lauten, lass es uns versuchen mit Congagement. Ein komisches Wort, eine Mischung, ein Hybrid aus Containment, Eindämmung und Engagement, also sich engagieren, aktiv sein, den Kontakt suchen. Ein Konzept, das amerikanische Politikwissenschaftler entwickelt hatten im Umgang der USA mit China. Also die Entwicklung in diesem Land zu begleiten, kritisch zu begleiten, aber gleichzeitig zu versuchen, das Land einzubinden in internationale Strukturen. Ich sehe nicht viel andere Möglichkeiten, als so zu verfahren. Auf der einen Seite zu zeigen, wo die roten Linien verlaufen, wo sie politisch verlaufen und auch, wo sie militärisch verlaufen. Und auf der anderen Seite dann die politische Gesprächsbereitschaft zu haben, die Offenheit, die Selbstkritik und die Empathie und die Sympathie mit den Menschen in diesem Land, sodass sie vielleicht irgendwann aus den Schießscharten ihrer Festung herausschauen können und sehen Menschen, die ihnen zugewandt sind und die sich weiterhin bemühen, Russland zu verstehen. Und jetzt antworte ich gern auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Oder?